Wusstest du, dass du für eine monatliche Nettorente von 2.000 Euro über 35 Jahre lang 6.800 Euro brutto im Monat verdienen müsstest? Dementsprechend ist eine private Altersvorsorge ganz wichtig, um der drohenden Altersarmut zu entgehen. Ein Robo-Advisor wie Visual West bietet dir hier eine perfekte Unterstützung. Mit Visual West kannst du in breit gestreute ETF-Portfolios investieren und das schon mit einem Sparplan ab 25 Euro im Monat. Mit dem Code HERMONEY24 erhältst du eine 50-Euro Prämie, wenn du dich für eine Investition bei Visual West entscheidest. Mehr Infos unter visualwest.de/hermoney.
Mandantinnen sagen, naja, wir haben doch jetzt 2% auf dem Tagesgeld, wollen wir nicht da mal Geld hinlegen? Man dann schon sagen muss, naja, aber man bekommt eben im europäischen Unternehmensanleihebereich im Moment teilweise bis zu 4, 4,5%.
Ich begrüße euch super herzlich zum Her Money Talk, dem Geld- und Karriere-Podcast für Frauen. Das erste Halbjahr ist um und damit auch das erste Investment-Halbjahr. Gemeinsam mit der sehr geschätzten Financial Plannerin Lisa Hassensahl von der Her Family Office blicken wir mal auf die Märkte im ersten Halbjahr zurück und wir wagen einen Ausblick auf das zweite Halbjahr und was das für deine Anlagestrategie bedeuten kann. Liebe Lisa, ich freue mich, dass du wieder da bist. Du warst ja schon öfter bei uns. Und da wir festgestellt haben, dass das schon viel zu lange her ist, haben wir gesagt, nehmen wir das jetzt mal gleich zum Anlass. Also, welcome back hier im Her Money Talk.
Ja, liebe Anne, vielen Dank. Ich freue mich sehr, wieder dabei zu sein.
Genau. Und ich bin jetzt sehr gespannt, was du zu berichten hast. Ich habe extra noch mal einen Blick in mein Depot geworfen, damit ich so ein bisschen weiß, wo ich stehe, damit ich kompetent mitreden kann. Vielleicht fangen wir mal kurz an mit einem Rückblick aufs erste Halbjahr. Das war ja doch auch, sage ich mal, ein bisschen turbulent. Was sind denn so deine Einschätzungen? Weil die Märkte haben sich ja eigentlich ganz gut entwickelt wieder, oder?
Ja, tatsächlich. Also ich würde vielleicht noch mal zurückgehen an den Anfang dieses Jahres. Und wenn man mal ganz ehrlich ist, und damit meine ich natürlich auch vor allem die Expertinnen und Experten.
Sogenannten
im Zweifel, die natürlich jetzt auch teilweise ein bisschen was anderes erzählen, als es noch am Anfang des Jahres war. Aber nein, also man muss sich tatsächlich ja nochmal so ein bisschen in die Anfang des Jahres-Situation hineinversetzen. Eher eine sehr gedrückte Stimmung nach einem zweiten Halbjahr im Jahr 2022. Wo es durch die rasanten Zinserhöhungen der Zentralbanken in Kombination natürlich ja auch mit dem Ukraine-Konflikt. Also alles das waren ja Dinge, die haben die Stimmung tendenziell eher so ein bisschen gedrückt. Und insofern, das war so der Ausgang am Jahresanfang. Also eigentlich eher so ein bisschen, mal schauen, was da kommt und hoffentlich wird es nicht noch schlimmer. Und dann haben wir tatsächlich, wie du schon richtig gesagt hast, kam dann doch alles ein bisschen anders. Ja, also die Märkte sind Stand heute gut gelaufen, eigentlich sehr, sehr positiv. Wir haben vor allem natürlich auch den Rückkehr der Zinsen. Also eigentlich so overall ein ganz gutes erstes Halbjahr. Aber man muss natürlich auch sagen, wenn man von den Märkten spricht, und da schauen wir jetzt auch nochmal ein bisschen näher drauf, ganz so war es dann doch nicht. Ja, also es gab Teile der Märkte, die haben sich super entwickelt. Und es gab andere, da muss man sagen, ach ja, geht.
Ja, das ist natürlich richtig. Die Zeiten, wo, ich sag mal, gefühlt alles nach oben ging, die sind natürlich irgendwie vorbei. Die Zinswende hast du angesprochen. Großes, großes Thema, auch für die Immobilienmärkte, für den ganzen Hypothekenmarkt. Also das hat schon weitreichende Folgen und dass das auch so schnell gegangen ist. Ich glaube, damit hat keiner so wirklich gerechnet. Wie du gesagt hast, man muss sich ja zurückerinnern. Die Zentralbanken haben ja eigentlich auch geleugnet, dass die Inflation nachhaltig ist und das so ein bisschen abgetan, weil man das schon so viele Jahre gar nicht mehr kannte. Ja, das hat sich dann relativ flott entwickelt. Also ich habe mal geschaut in mein Depot, damit ich, wie gesagt, mit dir heute kompetent reden kann. Und die Aktienmärkte sind ja sehr gut zurückgekommen, aber auch nicht alle, oder? Wie ist denn da deine Wahrnehmung?
Ganz genau. Also das ist auch wahnsinnig wichtig zu verstehen aus meiner Sicht und auch eine wichtige Grundlage, um dann zu entscheiden, was mache ich jetzt fürs zweite Halbjahr? Muss ich überhaupt was machen? Und all diese Themen. Also es ist so, dass wir Teile der Aktienmärkte haben, bei denen es eigentlich überhaupt nichts passiert oder die sind ganz, ganz leicht in einer positiven Entwicklung oder wirklich sogar im negativen Bereich. Aber es gibt eben andere Bereiche, da hat sich wirklich richtig stark was entwickelt. Also mal ganz konkret, die Hauptentwicklung an den Aktienmärkten kam tatsächlich, wie wir das auch in Zeiten von Corona und vorher schon hatten, sehr stark über alles, was Technologie Bezug hat. Also wie wir ja so schön sagen, die Big Tech-Titel, das sind ja so 5 bis maximal 10 Titel, also tendenziell eher 5, aber jetzt so in diesem Jahr sind noch ein paar dazugekommen. Die sind eigentlich hauptsächlich dafür verantwortlich, dass die Märkte sich entwickelt haben, wie sie sich entwickelt haben. Und die haben eben fast 95% der Marktentwicklung auch ausgemacht. Also selbst auch wenn man auf den weltweiten Aktienmarkt schaut, also der MSCI World, den wir ja meistens alle im Depot oder eigentlich fast alle im Depot haben, da ist es eben so, also wenn man sich mal anschaut, wo kommt denn da eigentlich ein Großteil der Entwicklung her, dann stellt man fest, dass es eben nicht auf diese ganzen Titel irgendwie halbwegs gleich verteilt, sondern es gibt eben ganz, ganz wenige Titel, die haben extrem viel beigetragen und dann gibt es ganz viele Titel, da ist überhaupt nichts passiert und das sieht man auch sehr schön, wenn man mal vergleicht und das sollte man dann eben auch im eigenen Depot wiedererkennen. Wenn man mal vergleicht, der weltweite Aktienmarkt, ich habe es extra eben nochmal nachgeguckt, hat seit Jahresanfang etwa 8,3% Performance. Wenn man sich dann schon den S&P 500 anguckt, also die großen US-Unternehmen, wo ja die meisten dieser Big Techs angesiedelt sind, da liegen wir schon bei 13,2. Und wenn man dann den sehr, sehr technologielastigen Nasdaq anschaut, dann liegen wir bei 28. Und da sieht man eben, wo das herkommt. Ja,
ja, das sieht man auch. Genau. Wo die Musik spielt sozusagen, ja.
Ganz genau. Und dann, und man sieht es auch umgekehrt. Also wenn man diese Titel nicht im Depot hatte, weil man zum Beispiel eben gesagt hat, okay, der Technologiebereich ist für mich sowieso zu teuer, ich möchte dort nicht investieren oder wie auch immer. Gerade viele Profis waren ja dieser Meinung oder sind schon lange dieser Meinung. Dann hängt man diese Entwicklung, die wir jetzt im ersten Halbjahr hatten, auch deutlich hinterher.
Ja gut, aber es war ja auch die Denke so, dass diese Tech-Werte, das sind ja auch oft Unternehmen, die nicht profitabel sind, dass die eben darunter leiden, wenn die Zinsen steigen, weil es dann eben teurer wird, sich zu refinanzieren und wie auch immer.
Ja.
Und es gibt ja, ist ja auch viel Geld aus der Venture-Szene raus, es werden viele nicht mehr so nachfinanziert. Also es war ja nicht ganz, ich sag mal ja, zur Rechtfertigung, nicht, dass ich die rechtfertigen müsste, aber ich sag mal, zu der Verteidigung war ja auch klar, ne, dass die Party erstmal irgendwie vorbei war. Und da sind dann doch viele auf dem falschen Fuß erwischt worden, indem sie dann diese Werte nicht hatten im Depot. Ne?
Absolut. Und man muss auch, wenn du schon bei der Wahrheit bist, natürlich auch mal, so viel gehört auch zur Wahrheit, die haben im letzten Jahr auch ordentlich auf den Deckel bekommen.
Haben auch Federn gelassen, ja.
Ja, also da gibt es vieles von dieser Performance, war auch erstmal Verluste wieder aufholen. Aber natürlich, da gab es schon einige, die sich wirklich ganz, ganz, ganz stark entwickelt haben und die ihre Verluste schon längst wieder ausgeglichen haben. Und ja, bei denen man sich dann eben jetzt insbesondere die Frage stellen muss, was passiert denn jetzt als nächstes? Also deswegen für mich ganz wichtig, dass das wirklich auch als Tipp rüberkommt, sich mal anzuschauen, was hat der weltweite Aktienmarkt als Durchschnitt gemacht und was haben denn die einzelnen Positionen in meinem Depot an durchschnittlicher Entwicklung? Und wenn das sehr, oder an Entwicklung seit Jahresanfang, und wenn das sehr, sehr stark nach oben abweicht, dann kann ich mir natürlich schon mal die Frage stellen, möchte ich das jetzt weiter stehen lassen und hoffe halt, dass alles weiterhin so bleibt, oder muss ich da vielleicht irgendwie?
Gut, wer jetzt von den Hörerinnen bei mir im Podcast, wir haben ja welche, die sagen einfach buy and hold, ich kaufe mir so einen weltweiten Aktienindex, da sind die ja eben gut mit dabei, da ist alles irgendwo abgedeckt und diejenigen, die eher, sag ich mal, so taktisch auch unterwegs sind und dann so Tech-Werte so schön zugekauft haben, für diejenigen, die das jetzt in der Zeit zu sagen, okay, habe ich zugekauft, behalte ich das weiter, habe ich das richtig gemacht? Also ich bin ja auch so eher jemand, die sagt, ich bin ein Fan von diesem Tech-Titel, ich nehme es auch zur Kenntnis, wenn sie mal nicht performen. Aber für mich ist da eben die Langfrist-Story intakt und ich habe auch selber einige ETFs, die eben spezielle Marktsegmente da bedienen und ich behalte das weiter. Würdest du mir aus deiner Sicht dazu auch raten?
Durchaus. Also ich glaube, wir sind da auf der ähnlichen Schiene unterwegs. Also ich kann vieles von dem, was du gerade gesagt hast, was du privat machst, würde ich auch für mich exakt privat so unterstützen. Ja? Ich nehme das zur Kenntnis, stelle das fest, Und freue mich natürlich auch darüber, wenn da wirklich signifikante Pluszahlen im Depot stehen, und sehe das aber grundsätzlich auch erstmal als langfristiges Thema. Also insbesondere auch gerade dieser ganze Aspekt künstliche Intelligenz, der ja maßgeblich auch für diese horrenden Gewinne in einzelnen Bereichen verantwortlich war. Das ist für mich so, da muss man einfach sagen, das wird nicht mehr weggehen. Das ist ein Zukunftsthema. Also warum soll ich da nicht investiert sein? Also insofern, ich würde das vollkommen unterschreiben. Ich würde es tendenziell vielleicht eher dahingehend ein bisschen einschränken, als dass wir natürlich bei vielen Anlegerinnen und auch Anlegern diese Tendenz aus den letzten Jahren haben, dass viele eine sehr, sehr hohe Aktienquote bis zu teilweise reinen Aktiendepots haben. Und da kann man sich dann natürlich jetzt schon mal die Frage stellen, wenn wir so eine gute Phase jetzt hatten, wo die Depots auch gut gelaufen sind und wir haben eben auch wieder die Rückkehr des Zinses und wir haben deswegen auch wieder bessere Möglichkeiten im Anleihesegment zu investieren, ist es dann nicht vielleicht schlau, einfach generell mal darüber nachzudenken, zu sagen, vielleicht nehme ich doch eben mal einen Teil meiner Aktienposition insgesamt raus, beziehungsweise nutze Gewinne, um strategisch und langfristig eben auch einfach mal Anleihe.
Ja, das finde ich ein guter Vorschlag, weil viele haben ja auch ein Luxusproblem. Ja, indem du investiert warst, die Diskussion habe ich sehr häufig und dann sagen, jetzt habe ich da einen Gewinn mitgenommen, aber was mache ich jetzt damit?
Ja.
Ja? Also wäre das aus deiner Sicht doch mal ein Hinweis zu gucken, ob man vielleicht im Anleihensegment was findet. Also das findet ja bei uns nicht so wirklich großartig statt bei Hermanni, das muss ich ja gestehen, weil ich finde es immer ein bisschen schwierig. Ich selber habe keine Anleihenfonds, aber wie würdest du das jetzt angehen, wenn du sagst, du willst ein bisschen Anleihen beimischen?
Ja, also das ist auch tatsächlich etwas, was nicht nur bei euch, bei Hermanni wenig stattfindet, sondern generell, was zum einen natürlich den absolut berechtigten Grund hatte, dass es in den letzten Jahren auch nicht besonders interessant war, sich dieses Segment anzuschauen. Und weil es tatsächlich auch gar nicht so trivial ist. Also das muss man sagen. Wir reden immer viel über den Aktienmarkt. Ich finde, der Aktienmarkt ist eigentlich deutlich einfacher gestrickt und einfacher zu verstehen als der Anleihemarkt. Also während der Aktienmarkt eigentlich so ein performancegetriebenes Männchen ist, sondern sagt ja, der orientiert sich halt nach Zukunftsaussichten und so weiter, ist der Anleihemarkt so ein bisschen so ein Denker und Grübler und es gibt so viele Einflussfaktoren. Also, aber wir haben natürlich jetzt wieder sehr, sehr interessante Möglichkeiten, auch in dieser deutlich konservativeren Anlageklasse zu investieren und damit eben das Gesamtrisiko in so einem Depot ein bisschen zu reduzieren, was eben je nachdem, insbesondere halt auch bei größeren Vermögen, vielleicht auch wenn die Phase oder die Zeit bis zum Ruhestandseintritt nicht mehr ganz so lang ist, natürlich schon eine ganz gute Idee ist, zumindest mal drüber nachzudenken. Und wie würde man es angehen? Naja, erstmal stellt sich natürlich grundsätzlich die Frage, wie sollte die Quote denn insgesamt sein? Also wie viel Aktien, wie viel Anleihen brauche ich? Da kann man tatsächlich so halb wissenschaftlich rangehen und kann sagen, okay, also entweder man orientiert sich an den üblichen Empfehlungen, 70 Aktien, 30 Anleihen, 60 Aktien, 40 Anleihen. Aber wenn man es auch mal so ein bisschen wissenschaftlicher betrachtet, wie kommt man denn darauf? Man sagt, wir haben zum Beispiel, wir unterstellen jetzt mal eine langfristige Inflationsrate von 3%, weil wir glauben, dass die strukturell dann doch ein bisschen höher bleibt, als wir sie jetzt vielleicht von der Notenbank her gezielt hätten. Und dann müssen wir noch Steuern einrechnen und so weiter. Das heißt, wir kommen ungefähr auf eine Zielrendite von 6% pro Jahr, die wir brauchen. Und wenn man dann durchschnittliche Renditeerwartungen ansetzt von Aktien und Anleihen, kommt man so ungefähr auf so eine Verteilung von 65 Aktien zu 35 Anleihen. Und das ist mal Schritt 1, dass man sich wirklich mal überlegt, wie viel Aktien, wie viel Anleihen brauche ich eigentlich, beziehungsweise womit fühle ich mich wohl? Und diese 70, 30, 60, 40, das ist so ein ganz guter Korridor.
Aha, verstehe. Okay, das heißt, man kann durchaus seine Anleihenquote da so ein bisschen erhöhen. Dann hat man so einen Sicherheitspuffer dabei. Ist ja auch so eine klassische Depotstruktur, wie du angemerkt hast. Man muss aber natürlich dazu sagen, dass die Anleihen natürlich auch gelitten haben durch den Zinsanstieg. Ne? Sie sind ja auch ziemlich gecrashed. Und das ist jetzt erstmal nicht zu befürchten, weil die Zinsen steigen tendenziell noch so ein bisschen, glaube ich, oder? davon. In Amerika haben sie jetzt mal ausgesetzt,
ja? Ja.
Aber so, dass das dann attraktiver wird als Vehikel. Was würdest du denn eher nehmen, wenn du den Anleihenbereich machst, würdest du sagen, ein Fonds, der in Anleihen geht, in weltweite Anleihen?
Also auch da ist, ja, also ich würde grundsätzlich auf jeden Fall über Fonds investieren und auch hier genau wie im Aktienbereich nicht in einzelne Anleihen investieren. Also das in jedem Fall. Ob man dann sagt, okay, das mit den Anleihen, das ist mir irgendwie dann doch ein bisschen, ich verstehe es nicht so ganz, ja, weil da ja eben dieses Thema Stichwort Laufzeit, Stichwort Bonität, gehe ich auch gleich gerne nochmal ein bisschen im Detail drauf ein. Das ist mir alles zu kompliziert, ich verstehe das nicht so richtig. Da kann man natürlich hergehen und kann auch einen aktiven Fonds im Zweifel kaufen, der sich mit dem Thema befasst und dann eben, wie du sagst, richtig global gestreut ist und eben entsprechend verschiedene Laufzeiten miteinander kombiniert. Das ist Variante 1. Variante 2 und im Moment tatsächlich auch durchaus sehr gut machbar, ist eben die Investition über ETFs. Hier würde ich tatsächlich einen sehr, sehr starken Fokus legen auf eher kurz laufende Anleihen, die sich in dem ETF befinden. Also Anleihen mit einer tendenziell kurzen bis sehr kurzen, in Klammern Restlaufzeit, ja, und eben entsprechend auch von Schuldnern mit sehr, sehr guter Bonität, also sehr guter Zahlungsfähigkeit. Also um mal ein Beispiel zu nennen, kurzlaufende europäische Unternehmensanleihen sind zum Beispiel, auch wenn man sich mal die aktuelle Verzinsung anguckt, die man dort bekommt, relativ gesehen super attraktiv. Ja, und ich komme eben aber trotzdem mehr, als wenn ich das jetzt auf den Pest, weil das ist ja eigentlich immer die Alternative, über die wir im Moment diskutieren, dass auch bei mir Mandantinnen sagen, naja, wir haben doch jetzt 2% auf dem Tagesgeld, wollen wir nicht da mal Geld hinlegen? Man dann schon sagen muss, naja, aber man bekommt eben im europäischen Unternehmensanleihebereich im Moment teilweise bis zu 4,5%. Warum sollen wir das dann aufs Tagesgeld kommen?
Ja, aber ich glaube, wir müssen zu dem Thema Anleihe vielleicht nochmal ein eigenes Podcast machen, weil das ist ja doch, wie wir wissen, ein großes Feld. Und das haben wir jetzt hier nicht so runtergerattert in ein paar Minuten, sondern heute geht es ja einfach nur mal dazu sagen, hey, man kann sich jetzt mal andere Sachen wieder angucken, die lange Zeit unattraktiv waren. Dazu zählen eben Anleihe, sprich festverzinsliche Wertpapiere, ob das jetzt von Staaten sind oder von Unternehmen. Aber das ist nochmal eine eigene Dynamik, auch wie die Märkte da funktionieren. Ich glaube, dann können wir zwei vielleicht nochmal separat dazu besprechen. Ja, ich glaube, das war jetzt einfach nur so der Hinweis eben in diese Richtung und dass eben viel Performance aus dem Tech-Bereich kam. Und wenn man in so einem weltweiten Produkt ist, ist man dann eh ganz gut aufgestellt, hat man vielleicht nicht die Ausreißer nach oben, aber auch nicht die nach unten mitgenommen. Was mir aber auch aufgefallen ist, vielleicht kannst du das bestätigen, ich habe ja auch einen nachhaltigen ETF, der ist nicht so dolle gelaufen. Das war ja auch letztes Jahr noch anders.
Ja, also beziehungsweise letztes Jahr, also je nachdem, in welchem Bereich der sich natürlich aufhält, ist es schon so, also gerade im Nachhaltigkeitsbereich hatten wir natürlich auch durch diese extrem stark gestiegenen Zinsen aus mehrerlei Gründe ziemlich starke Korrekturen, sowohl letztes Jahr schon als auch eben nochmal dieses Jahr. Das hat verschiedene Gründe. Das liegt zum einen tatsächlich an reinen Bewertungsfragen. Also wenn der Zins, mit dem eben zukünftige Gewinne auf heute gerechnet werden, stark steigt, dann fallen naturgemäß einfach die Werte der Aktien. Dann kommt eben dazu, dass, ja, je nachdem, wen man fragt, aber man muss eben schon sagen, gerade im Nachhaltigkeitsbereich, viele Unternehmen einfach extrem überbewertet waren und es da auch einfach Bereinigungen gab. Und nicht zuletzt natürlich viele auch einfach sehr, sehr stark kreditfinanziert sind, weil es Startups sind, weil es eben einfach Unternehmen sind, die Projekte machen, für die man viel, 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 viel Kapital braucht.
Verstehe.
Also insofern hat die natürlich auch allen voran, zusammen mit den Tech-Aktien und manchmal überschneidet sich das ja durchaus auch stark getroffen. Und tatsächlich, je nachdem in welchem Bereich, hat sich das auch nicht so gut bisher erholt, das ist tatsächlich der Fall, weil es natürlich sich auch eher wieder auf klassische Branchen im Moment fokussiert, also tatsächlich eben alles, was Energie ist, aber eher so die klassischen Geschäfte.
Konsumgüter. Ja, die sind, glaube ich, auch ganz gut gelaufen, weil das in so einem Rezessionsszenario natürlich immer irgendwie ganz gut funktioniert. Interessant, was du zu den nachhaltigen Werten da gesagt hast, welche Attribute da zählen. Ich finde aber auch, es hat vielleicht auch was damit zu tun, weil viel Geld eben auch in diese Rüstungstitel geflossen sind aufgrund des Krieges, was natürlich irgendwo entweder abgezogen wurde, ja, oder nicht neu zufloss in dem Nachhaltigkeitssegment, wäre so meine banale Erklärung, die dann auch noch trifft. Ja, wäre natürlich auch nach wie vor immer noch, wobei ich geguckt habe, wie gesagt, mein Depot geschaut, ich habe ja auch so ein paar Krypto-Sachen, nur ein bisschen Spielgeld. Einer der Fonds, die sind immer noch, sind jetzt nicht mehr 80% minus, sondern nur noch 75, aber ich habe auch noch, aber ich habe auch was in dem Ethereum-Bereich und das ist sogar Plus. Hat mich jetzt überrascht. Hab ich, wie gesagt, ich habe eben gerade nachgeschaut, aber die Krypto leiden immer noch.
Ja, also die hatten ja mal so eine ganz kurze, als es so losging mit, was passiert jetzt eigentlich hier bei den Banken? Also als wir diese Phase hatten mit den Regionalbanken in den USA, als da die Unsicherheit kam in Bezug auf die Sicherheit und Stabilität des Bankensektors, da war tatsächlich mal ganz kurz so diese alternative Welt mal ganz kurz in Ordnung. Ja, also alle Krypto-Liebhaber und Liebhaberinnen und alle, die gerne Gold und sowas mögen, die hatten da auf jeden Fall mal eine ganz gute Phase. Aber tatsächlich, also je nachdem, wann man in das Krypto-Thema eingestiegen ist, hat das nicht gereicht.
Naja, also das bleibt aus deiner Sicht wohl auch schwankungsintensiv.
Ja,
so Gold hatte ja auch einen Höhenflug, haben wir ja gesehen, hat sich jetzt auch wieder ein bisschen zurückgekommen. Ja, also ich habe da einen ganzen Podcast zu jemandem gemacht, zu dem Thema Gold mit dem Chef von Incrementum, kennst du vielleicht den Gold Retrust?
Ja.
Das war ein ganz interessantes Gespräch. Aber ich finde, das ist auch immer so ein bisschen so Doomsayer. Ja, du musst da auch wirklich so ein bisschen an das Negative im Leben glauben. Das tue ich jetzt nicht so ganz, wenn du Goldfan bist. Das ist so ein bisschen mein Feeling.
Das stimmt. Ja, es ist so. Also man muss eher so eine grundsätzlich bisschen so eine Moll-Persönlichkeit haben, glaube ich, damit man das diese Anlageklasse wirklich nachhaltig gut findet. Das stimmt.
Also haben wir beide nicht.
Haben wir nicht, ja. Wir sind eher so auf der technologischen Seite unterwegs und glauben daran, dass einfach irgendwie alles...
KI alles rettet.
Genau,
Nee, wir glauben, dass alles gut wird. Auf KI das rettet, weiß ich
nicht. Ja, das stimmt. Nein, aber das sind natürlich, hast du aber richtig gesagt, also das sind Dinge, die kann man beimischen. Das sollten vollkommen klar nie Kerninvestitionen mit einem zu hohen Gewicht sein. Ich bin jetzt auch kein Gold... Es gibt ja durchaus auch Goldgegnerinnen, die sagen, um Gottes Willen, es ist keine Anlageklasse, sowas gehört überhaupt nicht ins Depot oder wie auch immer. Das sehe ich so nicht. Aber es ist aus meiner Sicht keine Anlageklasse, mit der man starten sollte. Und dann sollte das halt auch immer in einem gewissen Rahmen eben nur gewichten und sich halt auch vorher überlegen, was ist denn eigentlich meine Idee hinter dieser Investition? Und brauche ich das demnach dann eben physisch oder als Wertpapier oder wie auch immer.
Ja.
Und bei den Kryptowährungen ist es eben tatsächlich meiner Sicht eher ein bisschen Spielgeld, auch wenn ich weiß, dass viele Leute anders sehen.
Ja, nee, aber ich handhabe das auch so, weil für mich ist das eben eine Assetklasse, die sich noch, so ein Vermögenswert, der sich noch entwickelt. Und das haben wir ja auch gesehen, da waren viele Goldgräber und auch Betrüger unterwegs. Und da muss man, das ist halt am Anfang, wenn sowas neu entsteht, immer der Fall. Deshalb bin ich da ein bisschen vorsichtig und mache da nur so einen kleinen Zeh ins Wasser.
Genau.
Weil will er aus dem Game, will ich ja nicht komplett sein. Dafür bin ich ja zu neugierig.
Ne? Das ist ja auch spannend.
Ja.
Aber wie gesagt, also man kann eben festhalten, es ist im Grunde genommen, all diese Dinge kann man mit gewichten, aber man sieht eben, die großen Asset-Klassen, also insbesondere eben Aktien und Anleihen, haben auch in diesem Jahr wieder die überzeugenden Renditen gebracht. Es ist aus meiner Sicht, wie du auch schon richtig gesagt hast, es ist eine sehr individuelle Frage, was man jetzt tut. Also ich stehe sehr, sehr häufig im Moment vor dieser Frage, eben entsprechend auch bezogen auf die verwalteten Depots. Und da gibt es viele, viele Anlageausschüsse, in denen das diskutieren wird. Also im Endeffekt aber mal so als Takeaway auch für mich als private Anlegerin, sondern eben sagen, also ich sollte mir mein Depot auf jeden Fall vielleicht mal scharf angucken, was ich vorhin gesagt habe. Gibt es da wirklich signifikante Ausreißer nach oben? Da sollte ich eben einfach mal reinschauen, woran liegt das? Und mir dann eben, je nachdem wie meine Gesamtstruktur aussieht, die Frage stellen, möchte ich da jetzt vielleicht mal Gewinne mitnehmen?
Ja.
Oder sage ich eben, so wie du es vorhin richtig gesagt hast, das ist für mich ein Zukunftsthema. Ich freue mich darüber, dass das jetzt so im tollen Plus ist. Es wird wahrscheinlich auch mal wieder runtergehen, aber langfristig, ich laste die Position. Ja, mit dem Aspekt zu sagen, okay, vielleicht möchte ich auch mich mal von meiner 100% Aktienquote zugunsten einer gewissen Anleihequote verabschieden, je nachdem, wo ich auf meiner Investorenreise stehe. Also wenn ich Sparpläne mal habe und baue mein Depot erst auf, dann brauche ich mir über das alles wahrscheinlich keine Gedanken. Ja, wenn ich größeres Depot habe, und vielleicht, wie gesagt, auch nicht mehr so ewig lange zum Ruhestand, dann kann ich die Chance vielleicht mal nutzen, zu sagen, ich nehme schon mal Gelder in etwas konservativere Anlagen, damit ich eben einfach an dieses Geld als erstes ran kann, um Entnahmen zu machen. Was mir auch noch wichtig ist, zu betonen, es ist jetzt auch nicht so für diejenigen, die jetzt zum Beispiel erst anfangen möchten, sie sagen, naja, die haben gesagt, die Aktienmärkte, die sind so gut gelaufen, es ist jetzt viel zu teuer. Wie gesagt, es gibt ganz kleinen Teil der Aktienmärkte, die sehr, sehr gut gelaufen, der sehr, sehr gut gelaufen ist und einen ganz großen Teil gar nichts passiert ist. Mhm. Das heißt also, genau wie du richtig gesagt hast, wenn ich mit ETFs breit gestreut investiere, dann habe ich ganz, ganz viel Potenzial noch, weil ich ganz viele Märkte habe, wo überhaupt nicht großartig was passiert ist. Mhm. Und ich kann sehr, sehr schön entsprechend investieren und auch bezogen auf das zweite Halbjahr. Im Gegenteil, ja, Sparpläne helfen mir ja sogar, wenn es im zweiten Halbjahr noch ein bisschen mehr ruckeln sollte.
Ja, da sind wir auch beim Ende quasi schon von unserem Podcast, nämlich den Ausblick aus zweite Halbjahr. Das ist ja sehr schön zusammenfasst, die Sparpläne, die im Vermögensaufbau sind, sollten weiter mit einer hohen Aktienquote agieren, die Depots schon haben, vielleicht auch Richtung Entnahme gucken. Kann man durchaus defensiver sich ein bisschen ausstellen mit Anleihen oder ähnlichen Festgeld, gibt es ja auch inzwischen wieder Prozente. Was siehst du jetzt so, wenn du jetzt in die Glaskugel blickst, was empfiehlst du auch deinen Kundinnen, wie die eher so ein bisschen taktisch agieren wollen, für wie sie sich aufstellen sollten fürs zweite Halbjahr?
Also wie gesagt, wer vor allem taktisch agieren möchte oder eben auch generell, wir haben das bei vielen Kunden auch wirklich so gemacht, dass wir gesagt haben, also wir haben jetzt überdurchschnittliche Renditen, vielleicht bezogen auf das Gesamtdepot erwirtschaftet. Wir liegen über 10%, über 15% seit Jahresanfang, vielleicht in einzelnen Depots, wo das Technologiethema sehr, sehr stark gewichtet wurde, so dass man daran eben wirklich sagen kann, mal unabhängig von jeder Glaskugel, muss man sich einfach mal klar machen, ja, Gier frisst Hirn, ja, das ist interessant, okay. Bin ich jetzt einfach mal unabhängig davon, was ich glaube, was im zweiten Halbjahr passiert, vielleicht einfach bereit, selbst wenn es noch weiterläuft, eben nicht in vollem Maße dabei zu sein, aber dafür eben nach unten abgesichert. Also da wirklich Stichwort, wir haben teilweise wirklich reine Aktienpositionen getauscht gegen einen kleineren Prozentsatz mit Aktien und eben einer Beimischung von Anleihen, sodass man insgesamt, also was ich vorhin gesagt habe, dieses Thema Anleihequote durchaus mal ein bisschen nach oben ziehen, um einfach das Depot schwankungsunanfälliger zu machen, ist mit Sicherheit eben zumindest mal eine Option, drüber nachzudenken. Und ansonsten eben auch mal zu überlegen, okay, möchte ich vielleicht einfach meine Gewinne, wenn ich jetzt keine Anleihen beimischen möchte, möchte ich vielleicht Gewinne aus dem sehr gut gelaufenen Bereich mal rausnehmen und packe das in Aktienmarktsegmente, die eher ein bisschen konservativ sind. Also alles das, was so in so einem Umfeld auch gut läuft, also Gesundheit, Versorgung, alles, was im Grunde genommen eher so die langweilig klassischen Branchen sind.
Ja, das hört sich doch sehr gut an. Bei uns gibt es ja auch immer, wir gucken uns ja diese Segmente auch immer an. Wenn jemand einzelne Fonds oder ETFs will, die durchleuchten wir ja auch immer so ein bisschen. Da kann man ja bei uns mal einen Blick werfen. Oder natürlich auch gerne zu dir kommen und dich beraten lassen. Ich glaube, da hast du auch nichts dagegen.
Nee.
Genau, guck einfach mal bei der Lisa auf der Seite. Ja, ich denke mal, Lisa, das waren ja schon ganz viele Tipps, also mal zu gucken, wie es gelaufen ist, was man tun kann, auch konkret. Oder eben auch einfach nur sich bestätigt fühlen, sollte ich mache einfach so weiter. Das sind ja auch wichtige Erkenntnisse.
Ganz wichtiger Punkt, also das möchte ich vielleicht auch nochmal anmerken. Es kann auch ein absolut zulässiges Ergebnis sein, zu sagen, ich habe auf mein Depot geguckt und habe festgestellt, ich muss nichts tun. Ja, also das sollte hier überhaupt nicht der Aufruf sein, dass jetzt jede unbedingt drei Aktionen oder Transaktionen im Depot machen muss. Überhaupt nicht. Und vielleicht auch noch so ein bisschen als letzten Abschlusssatz. Ja, das ganze Rezessionsthema steht natürlich im Raum. Wie wir so schön sagen, technisch sind wir in Deutschland ja schon in der Rezession mit entsprechend zwei Monaten in Folge mit einem entsprechend abfallenden Wachstum. Aber da muss man auch mal ganz klar sagen, wenn man langfristige Anlegerin ist, sollte man sich von diesem Rezessionsgedanken und diesem, was wir teilweise auch in den Medien haben, nicht zu sehr verrückt machen lassen. Bei den Amerikanern, die deutlich wichtiger sind, muss man leider mal ganz klar sagen, für die Aktienmärkte und für die Gesamtmärkte als wir in Deutschland, sieht das Bild auch noch deutlich besser aus. Also ich würde hier auch da wieder in guter Manier eher ein bisschen Optimismus verstreuen.
Ja, generell. Und man muss ja auch gucken, was man für einen Anlagehorizont hat. Und wie ich gerne auch mal flapsig sage, es ist ja immer irgendwas. Ja, das darf man auch nicht vergessen. Ne? Weil so das ist, ob das jetzt so unschön wie das ist mit dem Krieg, man weiß natürlich auch nicht, wie das weitergeht. Rezessionen hat es immer wieder gegeben. Das hat dann auch immer wieder bereinigende Effekte. Also das sollte uns jetzt nicht vom Investieren abhalten. Und ich glaube, die Tipps, die wir heute oder die du heute gegeben hast, einfach vielleicht mal Gewinne mitnehmen und mal ein bisschen, vielleicht ein bisschen im Anlagenbereich ein bisschen aufpeppen, finde ich ganz gut. Oder eben auch nichts machen und einfach weitermachen, ist auch gut. So, absolut. Ich glaube, da haben wir da wieder einiges besprochen hier. Ganz lieben Dank, Lisa, für deine Insights. Wer mehr zu dir wissen will, findet das natürlich auch bei uns auf der Seite oder bei dir selber. Mhm. Und wir machen mal was, wir sprechen mal gleich, dass wir über was zum Thema Anleihen machen. Also bist du gleich wieder verhaftet das nächste Mal. Und wer gerne mehr zu uns wissen will, ihr wisst ja, es gibt unsere Newsletter, kommt jede Woche Donnerstag raus mit Ankündigungen wie diesen, wenn wir wieder tolle Frauen wie Lisa im Angebot haben. Oder Artikel, die für euch relevant sind. Wir sind natürlich auch auf Facebook, LinkedIn, Instagram und TikTok, habe ich mir sagen lassen. We are wherever you are. In diesem Sinne, have a wonderful day, everybody. Until next time und ciao. Tschüss, Lisa.
Tschüss, Anne.